HR Info. Kultur.
Mit Juliane Ort. Woody Allen pflegt seit Jahrzehnten sein Image als neurotischer Typ, der seine Filme doof findet, die Frauen nicht versteht und an seinem langweiligen Mittelklasse-Dasein leidet.
The person in the T-shirt, the beer in front of the television set and the football game is on.
Er sei der Typ im T-Shirt, der sich Bier trinkend ein Fußballspiel im Fernsehen ansieht. So wie eben alle. Nur ist Woody Allen eben auch der Typ, der mehr als 50 Filme gedreht hat. Und der Typ, dessen letzter Film in den USA nicht gezeigt wird. Wohl aber bei uns. Diese Woche ist er angelaufen, der neue Woody Allen-Film. Und die Geschichte drumherum ist deutlich spektakulärer als der Film selbst. A Rainy Day in New York ist eine Komödie rund ums Filmbusiness, von dem sich Woody Allen immer distanziert hat. Eigentlich hätte der Film schon im vergangenen Jahr bei Amazon Prime erscheinen sollen, aber Woody Allen wurde im Zuge der MeToo-Debatte von alten Missbrauchsvorwürfen eingeholt. Und weil das Klima in den USA seit MeToo extrem aufgeheizt ist, hat Amazon den Regisseur und seinen Film fallen lassen. Darüber wollen wir gleich noch ausführlicher sprechen. Aber jetzt erstmal ein Blick auf den Film, der in den USA nicht gezeigt wird, aber bei uns. Jan Tussing hat A Rainy Day in New York gesehen.
Ich darf Roland Pollard interviewen.
Oh mein Gott, das ist ja Wahnsinn. Hier auf dem Campus?
In Manhattan?
Ashley ist Studentin an einer Provinzuni außerhalb von New York. Und sie bekommt den Auftrag, einen Arthouse-Regisseur zu interviewen. Ihr Freund Gatsby schlägt daraufhin vor, das Wochenende dran zu hängen, um Manhattan zu genießen.
Wir reden doch schon dauernd von so einem Wochenendtrip nach Manhattan. Das wird fantastisch.
Können wir später vielleicht eine Kutschfahrt machen?
Klar.
Wenn es nicht regnet.
Aber natürlich kommt es anders. Ganz in Woody Allen-Manier. Ashley trifft ihren kauzigen Regisseur, der sie prompt einlädt, seinen neuen Film in Rohfassung zu gucken. Und sie versetzt daraufhin ihren Freund.
Der Lunch muss ausfallen.
Warum?
Er durchläuft eine ernste Schaffenskrise. Das ist ein Kracher.
In Ashleys kopfloser Euphorie fragt man sich aber unweigerlich, wo findet Woody Allen solche Menschen, die altbacken und exzentrisch daherkommen, so ein bisschen aus der Zeit gefallen, als Woody Allen selbst noch jung war. Der feierte aber vor wenigen Tagen seinen 84. Geburtstag und er scheint mehr Freude daran zu entwickeln, autobiografische Elemente in seinen Filmen zu verstecken, als eine schlüssige Story zu präsentieren.
Ashley, was ist los? Du wolltest mich doch vor 30 Minuten anrufen.
Es ist ein 70-Millionen-Dollar-Film und Rawley ist super unzufrieden damit.
Du nennst ihn Rawley?
Ja, und Ted und ich, wir müssen ihn finden, bevor er einen seiner irren Anfälle kriegt.
Wer ist Ted?
Genau, wer ist Ted? Ein Filmproduzent, gespielt von Jude Law, der Ashley mit auf eine rauschende Party nimmt und eigentlich keine Funktion hat, außer Ashley mit dem Schauspielerstar Francisco Vega zusammenzubringen. Der wiederum natürlich nichts Besseres zu tun hat, als diese zu verführen. Und Ashley lässt alles mit sich machen, wie ein unschuldiges, naives Püppchen, das nicht weiter gucken kann als bis zum Ende ihrer Nasenspitze. Haben sich so Frauen verhalten, als Woody Allen jung war? Oder werden wir einfach nur mal wieder Zeuge seines antiquierten Frauenbildes? In A Rainy Day in New York wirkt das Verhalten von Ashley jedenfalls befremdlich. Zum Beispiel, wenn sie das Rotweinglas erhebt und Bacchus erwähnt.
Ich sollte Bacchus weniger vergöttern. Ich werde dann hemmungslos, aggressiv, absurd.
Mit schnell knackigen Dialogen, aber auch vielen flachen Kalauern begleitet Woody Allen seine jungen Protagonisten durch ein verregnetes New York. Ashley, gespielt von der charmanten Elle Fanning, und Gatsby, der extravagante Jungdandy, gespielt von Timothy Chalamet, machen ihre Sache gut. Chalamet ist einer der jüngsten Schauspieler Hollywoods, der für Call Me By Your Name sogar eine Oscar-Nominierung bekam. Überhaupt macht die hochkarätige Besetzung Allens flache Komödie erträglich. Liev Schreiber, Jude Law, Selena Gomez, dank ihrer tollen Leistung stellt sich durchaus ein New York-Gefühl ein, das Woody Allen-Fans sicherlich erfreuen dürfte. A Rainy Day in New York kommt in seiner Seichtigkeit und seinen psychologisierenden Dialogen daher, wie es nur ein Woody Allen vermag. Ohne Sinn, aber mit viel Leichtigkeit.
Jan Tussing über A Rainy Day in New York von Woody Allen, der diese Woche in den deutschen Kinos anläuft, aber nicht in den USA gezeigt wird. Hintergrund sind Missbrauchsvorwürfe gegen den Regisseur und da gucken wir jetzt nochmal etwas genauer drauf. Die Sache ist nämlich etwas unübersichtlich. Woody Allen soll in seiner Ehe mit der Schauspielerin Mia Farrow die gemeinsame Adoptivtochter Dylan missbraucht haben. Zum Bruch mit Mia Farrow kam es endgültig, als rauskam, dass Allen mit einer anderen Adoptivtochter ein Verhältnis hatte. Mit dieser Adoptivtochter ist der Regisseur seit über 20 Jahren verheiratet und sie behauptet, die Vorwürfe gegen Woody Allen seien haltlos. Andere Familienmitglieder sind vom Gegenteil überzeugt. Peter Mücke ist unser Korrespondent in New York und ich habe ihn gefragt, wie denn der aktuelle Stand ist in der Diskussion über Woody Allen.
Was diese Missbrauchsvorwürfe angeht, gibt es keinen neuen Stand. Den hat es ehrlicherweise auch nie gegeben. Die Frage, die seit 1992 eben im Raum steht, Sie hatten es ja gesagt, hat Woody Allen seine damals 7-jährige Adoptivtochter Dylan auf dem Dachboden seines Hauses missbraucht oder nicht? Mia Farrow, seine damalige Frau, sagt ja. Woody Allen sagt nein. Das ist dreckige Wäsche im Sorgerechtsstreit. Die Staatsanwaltschaft hat ermittelt, am Ende keine Anklage erhoben. Und an diesem Sachstand hat sich nichts geändert, als im Rahmen der MeToo-Debatte 2017 die Frage wieder gestellt wurde. Es gibt keine neuen Ermittlungen, hat es nicht gegeben. Aber trotzdem, diese MeToo-Debatte 2017 war die Wende. Seitdem ist Woody Allen zumindest hier in den USA erledigt.
Die Familie Allen Farrow, die gibt sich ja immer wieder öffentlichkeitswirksame Schlagabtausche, wer denn da jetzt nun Recht hat in der Sache, ob es den Missbrauch gab oder nicht. Gibt es denn irgendeine Form von Hinweis darauf, welche Seite da im Recht ist?
Das ist das Schwierige. Es gibt Hinweise in beide Richtungen. Zum Beispiel, dass Mia Farrow diese Vorwürfe erst erhoben hat, nachdem Allen seine Frau verlassen hatte, wegen dieser anderen Adoptivtochter, damals 21, mit der er ein Verhältnis hatte, die er dann geheiratet hat. Und dass das Sorgerecht für die anderen Kinder einklagen wollte, dann danach. Der Zeitpunkt spricht ein bisschen für Woody Allens Version, dass seine Ex-Frau das als Waffe gegen ihn einsetzen wollte. Auf der anderen Seite ein Verhältnis mit einer Adoptivtochter. Da sagen manche, das zeigt, der Mann ist pädophil. Warum sollte er sich nicht auch an dieser Adoptivtochter Dylan vergangen haben? Dann Ronan Farrow, ein Sohn von Mia und möglicherweise Woody Allen, sagt, ja, die Darstellung meiner Mutter stimmt. Der war damals 4 Jahre alt, kann man also Zweifel haben. Ein anderer Adoptivsohn, Moses, der sagt, alles Quatsch, unsere Mutter hat uns nach der Trennung gegen den Vater aufgehetzt. Moses war damals 14. Vielleicht glaubt man eher dem. Für Woody Allen spricht, dass die Staatsanwaltschaft keine Anklage erhoben hat. Ein Krankenhaus hat in einem Gutachten beschrieben, dass es keinen Missbrauch gegeben hat. Auf der anderen Seite hat der Staatsanwalt später gesagt, es gab sehr wohl Hinweise. Er habe nur nicht angeklagt, um dem mutmaßlichen Opfer, dem kleinen Mädchen, den Prozess zu ersparen. Also alles ganz schwierig, wer da Recht hat und wer nicht. Es gibt Indizien für beide Seiten.
Diese Vorwürfe, die stehen ja schon sehr lange im Raum. Und zwischenzeitlich war es dann auch immer wieder recht still darum geworden. Warum entfalten diese Vorwürfe jetzt nochmal so eine Wucht?
Das hat mit dieser ganzen MeToo-Debatte zu tun, die ausgerechnet Ronan Farrow mit ausgelöst hat, der Sohn von Mia Farrow und möglicherweise Woody Allen. Die Vaterschaft ist da nicht ganz klar. Die Debatte, diese MeToo-Debatte wird jedenfalls hier in den USA nochmal ganz anders geführt als in Deutschland oder in Europa. Vorwürfe in diese Richtung sind gerade in Hollywood das Ende der Karriere. Siehe Kevin Spacey, der ja sogar aus Drehbüchern rausgeschrieben wurde im Nachhinein. Und wie groß der Druck auf alle Beteiligten ist, das zeigt, dass die beiden Hauptdarsteller dieses aktuellen Films, den Sie ja besprochen haben, ihre Gagen ganz oder zum Teil gespendet haben, nachdem sie auf den sogenannten sozialen Medien dafür beschimpft wurden, dass sie mit diesem Woody Allen einen Film drehen. Viele Schauspieler haben gesagt, sie drehen nie wieder mit diesem Woody Allen. Andere europäische Schauspieler wie Christoph Waltz oder Javier Bardem sagen, nichts ist bewiesen und sie haben ja auch gerade einen neuen Film mit Allen gemacht. Aber das zeigt eben, man muss sich offensichtlich positionieren, für oder gegen ihn sein. So ist das Klima hier gerade in den USA und besonders in Hollywood.
Die Vorwürfe, die im Raum stehen, sind ja auch sehr schwerwiegend. Da steht Aussage gegen Aussage und es ist nicht so richtig bewiesen. Aber Amazon hat sich von Woody Allen und seinem Film distanziert und zeigt ihn nicht. Warum lässt man da eigentlich nicht das Publikum entscheiden, ob es den Film sehen will oder nicht?
Ja, auch da ist es so, dass auch der Produzent Amazon, der eigentlich ja einen Vertrag über 3 weitere Filme sogar mit Allen hatte, 2017 kalte Füße bekommen hat, sich positionieren musste. Offensichtlich hat man das geglaubt, dass man das tun muss und den Vertrag gekündigt. Nie wieder Woody Allen heißt es dort und der Film Rainy Day in New York wird nicht gezeigt in den USA, weil sich kein Verleiher findet, um ihn ins Kino zu bringen. Also auch da geht eine ganze Branche auf Tauchstation. Die Haltung in Europa ist ein bisschen eine andere. Dort haben sich ja Verleiher gefunden.
Solche Missbrauchsvorwürfe sind ja durchaus toxisch. Sie haben gerade schon gesagt, es gibt einige Schauspieler, unter anderem eben auch Christoph Waltz, die jetzt auch weiter mit ihm drehen wollen. Wie angreifbar machen sich denn diese Schauspieler damit auch in den USA?
Ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird. In der Tat, der Film ist ja gerade erst abgedreht mit Bardem und Walz. Und es wird in der Tat spannend sein, ob das Auswirkungen auf deren Hollywood-Karriere haben wird, ob da jetzt die Aufträge ausbleiben, ob die Studios sagen, wir ächten auch die. Aber früher war es jedenfalls so, jeder wollte mit Woody Allen drehen, trotz der Missbrauchsvorwürfe aus dem Jahr 92 bis 2017. Da hat sich das Blatt gewendet, obwohl es, wie gesagt, keine neuen Indizien gibt.
Sie haben gesagt, Woody Allen ist in den USA erledigt. Jetzt haben wir ja schon mehrere solcher Fälle in den USA erlebt, wo sich Vorwürfe gegen Kulturschaffende nicht nur gegen die Person, sondern eben auch gegen ihre Arbeit gerichtet haben. Kevin Spacey hatten Sie ja auch schon erwähnt, der nachträglich aus Filmen rausgeschnitten worden ist. Oder es gab die Diskussion, ob Musik von Michael Jackson noch gespielt werden darf. Das hat etwas von Ächtung. Schießt man da in den USA nicht ein bisschen über das Ziel hinaus?
Mir hat mal eine Kollegin gesagt, die in der Kulturbranche tätig ist, das ist so ein bisschen wie bei einer Revolution. Wenn eine Revolution ausbricht, dann wird immer übertrieben, sozusagen die gute Sache, und es fordert viele Opfer. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen so, dass diese MeToo-Debatte eine Revolution ist, die ganz viel in Bewegung bringt, eigentlich eine gute Sache ist, aber es eben dann doch Übertreibungen gibt und Opfer, die möglicherweise gar nicht notwendig wären oder die es nicht verdient haben.
Peter Mücke über Me Too, Woody Allen und seinen Film A Rainy Day in New York, der diese Woche bei uns anläuft, nicht aber in den USA. Die Filme von Jeff Bridges stehen nicht auf dem Index, und das bleibt hoffentlich auch so. Es wäre einfach zu schade drum. Denn Jeff Bridges ist ein sehr wandlungsfähiger Schauspieler, der offenbar alle Genres beherrscht, egal ob Western, Comedy oder Drama. Jeff Bridges hat gerade seinen 70. Geburtstag gefeiert, und er kann auf eine glanzvolle Karriere zurückblicken. Er hat in mehr als 50 Hollywood-Produktionen gespielt und mit einem Film sogar Kultstatus erreicht, The Big Lebowski. Eine wunderbar schräge Geschichte über einen latent zur Verwahrlosung neigenden Ex-Hippie, den Dude.
You got the wrong guy, I'm the dude, man.
Your name's Lebowski, Lebowski. Your wife is Bunny.
My wife, Bunny? Do you see a wedding ring on my finger? Does this place look like I'm fucking married? The toilet seat's up, man.
See them tumbling down.
Bademantel, Sonnenbrille und lange Mähne. In der Komödie der Coen-Brüder aus dem Jahr 1998 darf Bridges fluchen, kiffen, White Russian schlürfen und vor allem eines sein: cool.
Are you employed, Mr. Lebowski?
Employed?
Auch wenn die Komödie flockig und leicht rüberkommt, sie sei harte Arbeit gewesen. Kein Raum für Improvisation, erzählt Bridges vor einem Jahr im GQ-Interview. Es stand alles fest im Drehbuch, jedes Fuck, jedes Man. Es fügte sich wie Musik zusammen. Bei den Proben haben wir noch improvisiert. Bei den eigentlichen Dreharbeiten habe ich mich immer fix ans Skript gehalten. Bridges' größte Angst war es, als angehender Schauspieler auf einen bestimmten Rollentypus festgelegt zu werden. So war es seinem Vater in den 50er Jahren ergangen, der in der Serie Abenteuer unter Wasser einen Taucher spielte. Bridges konnte dagegen in den vergangenen fast 50 Jahren seine große künstlerische Bandbreite unter Beweis stellen. Angefangen beim Kultfilm Die letzte Vorstellung von Peter Bogdanovich aus dem Jahr 1972 bis hin zum Country-Sänger-Drama Crazy Heart. Dafür bekam er 2010 für seine Rolle als alkoholkranker Country-Sänger seinen ersten und bislang einzigen Oscar.
And the Oscar goes to Jeff Bridges in Crazy Heart.
Thank you, Mom and Dad, for turning me on to such a groovy profession.
Dank an meine Eltern, die mich zu diesem tollen Beruf gebracht haben. Ich fühle mich als eine Art Verlängerung für sie. Dieser Oscar ehrt genauso sie, wie er mich ehrt. Bridges ist aber nicht nur Schauspieler. Vor 8 Jahren hat er ein Country-Music-Album herausgebracht. Darauf singt er, spielt Klavier und Gitarre. Außerdem fotografiert er. Berühmt sind seine Aufnahmen, die am Rande von Filmsets entstanden sind. 2 Bildbände hat er dazu schon veröffentlicht. Privat engagiert sich Bridges für den Klimaschutz. Er macht sich außerdem gegen Waffengewalt stark.
Markus Schuler über Jeff Bridges, der gerade 70 Jahre alt geworden ist.
HR Info. Kulturtipp.
Weihnachten und Musik, das ist eine schwierige Sache. Schon kurz nach Start der Adventszeit kann man den ein oder anderen einschlägigen Titel kaum noch ertragen. Es gibt aber auch ganz andere Weihnachtsmusik, zum Beispiel die von Kurt Elling. Und den kann man am 12. Dezember live erleben im Theater Rüsselsheim. Dort präsentiert er sein Weihnachtsprogramm zum Album The Beautiful Day, Kurt Elling Sings Christmas. Und der Frankfurter DJ und Jazzpianist Matthias Vogt empfiehlt, unbedingt hingehen und hinhören.
Ein paar Superlative gefällig. Kurt Elling gewann den Kritikerpoll des renommierten Downbeat Magazins nicht nur einmal, sondern bereits 14 Jahre in Folge. Dort wurde er als bester männlicher Jazzsänger ausgezeichnet. Und jedes einzelne seiner Alben wurde für einen Grammy nominiert. Der Bariton mit der warmen und voluminösen 4-Oktaven-Stimme wird von der New York Times als der herausragende Sänger unserer Zeit bezeichnet. Im Theater Rüsselsheim ist er mit seinem Weihnachtsprogramm zum Album The Beautiful Day, Kurt Elling Sings Christmas zu hören. Passend zur Jahreszeit fängt er die Atmosphäre ein, besinnlich, berührend, dabei ideenreich und frisch. Elling sagt dazu, dass er kein religiöses und kein klassisches Standard-Swinging-Album auf die Bühne bringen will, sondern Nachdenkliches und Berührendes kreieren will. Weihnachten ganz sinnlich.
Met my old lover in the grocery store. The snow was falling Christmas Eve. Stole up behind her in the frozen foods. And I touched her on the sleeve. She didn't recognize the face at first. But then her eyes flew open wide.
The Beautiful Day, Kurt Elling sings Christmas, und zwar am 12. Dezember im Theater Rüsselsheim. Das war der Kulturtipp von DJ und Jazzpianist Matthias Vogt. Kunst darf und muss manchmal auch provozieren. Und besonders effektiv in Sachen Provokation ist die Künstlergruppe Zentrum für politische Schönheit. Zum Beispiel mit ihrem Holocaust-Mahnmal vor dem Wohnhaus des Thüringer AfD-Politikers Björn Höcke. Jetzt haben die Künstler wieder ein Mahnmal errichtet, diesmal in Berlin zwischen dem Reichstag und dem Bundeskanzleramt. Und wieder geht es um Erinnerung und Mahnung. Cecilia Reible war dort.
Ein kalter Dezembermittag in Berlin. Vom Carillon im großen Tiergarten erklingt das Glockenspiel. Wenige Meter entfernt, mit direktem Blick auf den Reichstag, haben Aktivisten eine Installation errichtet. Ein Mahnmal für die Opfer des Holocaust. Zu sehen ist ein Gerüst in Form eines Tores, das mit Blumen und Plüschtieren geschmückt ist. Davor leuchten Grabkerzen. Ein paar Meter vor dem Tor steht eine 2,5 Meter hohe Metallsäule. Stefan Pelzer vom Zentrum für politische Schönheit, kurz ZPS.
Die Säule ist das Ergebnis von intensiven Recherchen mit der Grundfrage, Millionen Getöteter in deutschen Vernichtungslager, was ist eigentlich mit deren Asche passiert?
Die Nationalsozialisten seien mit der Beseitigung der sterblichen Überreste der von ihnen ermordeten Menschen überfordert gewesen, sagt Stefan Pelzer. Vor allem in der letzten Phase der NS-Diktatur, als die Alliierten vorrückten.
Damals wurden Knochen zerstampft und verstreut, in Flüsse geworfen, auf Felder gestreut, als Dünger benutzt.
Das Zentrum für politische Schönheit hat nach eigenen Angaben an 23 Orten in der Ukraine, Polen und Deutschland Bodenproben genommen und diese analysieren lassen. Das Ergebnis laut ZPS: In über 70% der Proben hätten sich menschliche Überreste befunden, Zähne, Asche, Knochenreste. Eine exemplarische Bodenprobe haben die Politkünstler in ihre Gedenksäule eingelassen. Der Ort für das Mahnmal sei bewusst gewählt, erklärt ZPS-Aktivist Pelzer. Auf der Wiese befand sich früher die Krolloper, in der nach dem Reichstagsbrand 1933 das Parlament tagte.
Diese Krolloper ist der Ort, wo damals, nachdem die Nazis selbst den Reichstag angezündet, abgefackelt, niedergebrannt haben, um es dann auf politische Gegner zu schieben, hat hier in dieser Krolloper die Machtergreifung Adolf Hitlers stattgefunden.
Das Zentrum für politische Schönheit will mit seiner Aktion Aktion auch daran erinnern, dass die Nationalsozialisten bei ihrer Machtergreifung Unterstützung aus dem bürgerlichen Lager hatten. In der Krolloper verabschiedeten sie mit den Stimmen der Konservativen das sogenannte Ermächtigungsgesetz, mit dem die Regierung Gesetze ohne Zustimmung des Parlaments erlassen konnte. Stefan Pelzer befürchtet, dass sich die Geschichte wiederholen könnte.
Auch heute ist die einzige Machtoption, die der Faschismus in Deutschland in Form der AfD hat, die über die Union. Und deshalb fordern wir die Union ganz klar zur Abgrenzung vom Rechtsextremismus, ganz klar zur Abgrenzung von der AfD auf.
Dass zahlreiche Unionspolitiker bereits eine Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen haben, lässt das Zentrum für politische Schönheit nicht gelten. Die Aktivisten haben die Bundestagsabgeordneten von CDU und CSU brieflich zu einer Besichtigung ihres Mahnmals aufgefordert, mit festem Besuchstermin. Die Namen der Politiker finden sich auf einer Tafel neben der Gedenksäule. Wer kommt, wird abgehakt. Diese Woche sind die Bundestagsabgeordneten allerdings in ihren Wahlkreisen unterwegs. Und am Samstag muss das Zentrum für politische Schönheit seine Installation wieder abbauen.
Cecilia Reible über die neue Aktion des Zentrums für politische Schönheit. Der Turner-Preis ist der wichtigste britische Preis für moderne Kunst, benannt nach dem Maler William Turner und dotiert mit 40.000 Pfund. Der Preis steht an sich schon für hohe Aufmerksamkeit, aber in diesem Jahr umso mehr, denn es gab eine Überraschung. Zum allerersten Mal wurde nicht eine einzelne Person ausgezeichnet, sondern gleich vier Künstlerinnen und Künstler. Ein bewusstes Zeichen in Zeiten, in denen Gemeinsamkeit und Zusammenhalt zu schwinden scheinen. Imke Köhler berichtet.
In der Geschichte des Turner-Preises ist es ein Novum und eine Sensation. Den Preis erhalten alle vier Kandidaten, die es auf die Shortlist geschafft hatten. Sekunden vor der Preisverleihung kündigt sich die Überraschung an.
And now I have great pleasure in announcing the winner. Okay. Well.
Der Chefredakteur der British Vogue, Edward Enningfool, ist nach dem Öffnen des Briefumschlags hörbar erstaunt. Dann kommt die Erklärung.
Here's something quite extraordinary.
Das ist etwas ganz Außergewöhnliches. In einer Zeit der politischen Spaltung in Großbritannien und Konflikten in vielen Teilen der Welt wollten die Künstler ein Zeichen setzen und haben eine Gemeinschaft gebildet.
And have formed themselves into a collective.
Die Jury akzeptiert das und verleiht den Preis der Vierergruppe, bestehend aus Lawrence Abu Hamdan, Oscar Murillo, Helen Kemmock und Taishani. Zusammen ein heterogenes Künstlergespann mit viel Migrationshintergrund, das aber das Verbindende und die Gemeinschaft betonen will. Helen Kemmock trägt danach die gemeinsame Erklärung vor, die ausgesprochen politisch ist.
The Turner Prize is given to a British artist or artist working in Britain.
Der Turner-Preis wird an britische Künstler vergeben oder Künstler, die in Großbritannien leben. In diesem Jahr, wie so häufig in der Vergangenheit, erweitert der Preis wohl, was als britisch definiert wird. Wir finden das bedeutsam in einer Zeit, die durch ein Erstarken der Rechten geprägt ist und durch eine Erneuerung des Faschismus in einem konservativen, feindseligen Umfeld. Wodurch wir mit unseren Freunden und Familien wieder zunehmend unwillkommen sind in Großbritannien.
Friends and family again increasingly unwelcome in Britain.
Dann der direkte Hinweis, dass man das nächste Woche bei der Unterhauswahl ändern könne. Und weiter.
When there is already so much that divides people,
wenn es eh schon so vieles gibt, was Leute trennt, fühlen wir uns stark motiviert, die Preisverleihung zu nutzen, um zusammenzustehen. Im Namen der Gemeinschaftlichkeit, Vielfalt und Solidarität. In der Kunst wie in der Gesellschaft.
Commonality, multiplicity and solidarity. In art as in society. Thank you.
Der Saal tobt, die Künstler liegen sich in den Armen. Es ist ein Abend, wie es ihn beim Turner-Preis noch nie gegeben hat. Als geheimer Favorit auf den Sieg war ursprünglich Lawrence Abu Hamdan gehandelt worden, der Geräusche und Klänge erforscht. Der gebürtige Jordanier hat in Zusammenarbeit mit Forensic Architecture Menschen befragt, die in syrischer Haft waren und gefoltert wurden. Sie sollten erzählen, woran sie sich akustisch erinnern. Denn weil den Häftlingen beim Verlassen der Zelle stets die Augen verbunden wurden, gab es für sie keine visuelle Orientierung. Abu Hamdan hat versucht, über die Akustik zu rekonstruieren, was in dem Gefängnis nördlich von Damaskus passiert ist. Chancen auf den Sieg wurden daneben aber auch Oscar Murillo mit seinen Effigies nachgesagt. Murillo hat lebensgroße Figuren aus Pappmaché geschaffen, die erschöpfte Arbeiter und Arbeitsmigranten darstellen.
I identify with the working class.
Ich identifiziere mich mit der Arbeiterklasse. Die ist wirklich der Motor der Welt, diese Arbeitsreserve. Und ich wollte mit meinen Effigies von London nach Margate im Zug fahren. Die sind als Menschen gereist, haben auf den Sitzen gesessen neben anderen Leuten. Die haben die Bewegung und das Reisen repräsentiert und das alles im Fluss ist.
Effectively representing movement and travel and fluidity.
Am Bahnhof in Margate wurden Murillos Pappmaché-Passagiere dann abgeholt und in Rollstühlen über die Promenade ins Museum gefahren. Die Werke aller vier Künstler sind noch bis zum 12. Januar im Turner Contemporary in Margate zu sehen.
Imke Köhler über die Vergabe des Turner-Preises, der zum ersten Mal an mehrere Künstler vergeben wurde. Das war HR Info Kultur. Den Podcast zur Sendung gibt es in der ARD Audiothek und auf hrinforadio.de. Mein Name ist Juliane Orth.